Ich sitze ab jetzt ruhig.
Gut, ich auch. Hallo, herzlich willkommen zu dem Podcast Mittelalte Weiße Männer. Guten Tag.
Mit Simon Gose Johann und
Thilo Gose Johann.
ja, Simon, wir hatten heute uns ein Thema genommen. Da hatten wir ja schon letztens drüber nachgedacht, dass wir das heute vielleicht machen.
Es liegt in der Luft.
Es liegt in der Luft. Und ich glaube, wenn wir das jetzt gleich sozusagen preisgeben, was das ist, werden direkt welche sagen, okay, ohne mich, da bin ich erstmal raus.
Ja, vielleicht auch schon bei der Grafik. Unsere kleine Grafik und das Thema deuten na natürlich sehr klar darauf hin. Aber ja, wer das übersehen hat und sich jetzt vom Thema überraschen lassen möchte, bitteschön.
Richtig. Es geht nämlich um ein Thema, was ständig wieder jeden Januar alle polarisiert, und das ist das Dschungelcamp.
Das Dschungelcamp in aller Munde derzeit, natürlich. Sowas von
Ich, genau,
brandheiß.
ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und es gibt ja nun wirklich viele Leute, die es sehr hassen. Und es gibt Leute, die eigentlich sich als Fans bezeichnen würden. Und dazu gehören ja wir beide.
Dazu gehören wir beide. Jetzt muss man ja schon sagen, dass die meisten Fernsehformate einfach so wegkonsumiert werden, aber im Grunde ja keine richtigen Fans haben. Beim Dschungelcamp ist das anders. Da gibt es richtige Fans, die einfach begeistert sind, ja.
Ich kenne tatsächlich Leute, ne, ich bewege mich ja in so Film-Nerd-Kreisen, das habe ich ja schon oft auch mal zum Ausdruck gebracht. Und da ist es wirklich so, dass die Leute dann ja sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich gucke selten Fernsehen oder ich gucke nur ganz bestimmte Sendungen. Und es gibt welche, die sagen, ich gucke nur einmal im Jahr Fernsehen, und die gucken dann tatsächlich nur, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Sie gucken nur das. Und das ist schon beeindruckend, weil das heißt ja eigentlich, dass es nicht nur ganz auf dieser oberflächlichen Art und Weise wahrgenommen wird, wie halt von vielen immer so propagiert wird. Also es scheint ja mehr dahinter zu stecken als einfach nur Ekel und Terror.
Hier sei einmal ganz unmissverständlich gesagt, das ist eine totale Big-Budget-Fernsehproduktion. Die kreativsten Köpfe dahinter, wahnsinnig teuer, alle werden nach Australien geflogen. Also, Trash-Fernsehen mag eine subjektive Beurteilung sein, was auch immer man damit meint. So prinzipiell ist das natürlich allein von den Einschaltquoten der Nachfolger von Wetten, dass? So,
Ja.
ne? Also wenn man den Tatort mal beiseite lässt, das wird geguckt und von der Machart sau aufwendig. Also das ist kein Billigfernsehen. Das muss man ja vielleicht auch mal einfach gesagt haben. Es ist schweinegut gemacht, es ist Liebe zum Detail, wird wahnsinnig viel gesichtet. Also diese Sachen da rauszupicken, die Geschichten über diese installierten Kameras zu finden, zu fühlen, zu erzählen, das ist ganz große Kunst.
Genau, so ist es. Also ja, Trash ist immer so eine Sache, ne? Was wird als Trash bezeichnet, wenn es im Fernsehen ist? Natürlich irgendwelche Formate, die natürlich Menschen exploiten oder blöd darstellen lassen. Klar bezieht man das auf Dschungelcamp, weil die da hartes Zeug machen müssen. Also bei mir ist es halt so, ich habe jetzt nicht so viel Mitleid, weil es trifft ja immer dann doch Medienmenschen, die nun drauf, also mittlerweile wissen müssten, worauf sie sich einlassen. Und wenn sie nicht so erfahrene Medienmenschen sind, dann müssten sie es eigentlich wissen, weil sie ja schon jahrelang die Staffeln davor vielleicht verfolgt haben oder mal reingeschaltet haben. Ist ja immer wieder interessant, dass es dann Leute gibt, die total überrascht sind, was sie dann da machen müssen, genau wie jetzt Danny Büchner, also deren Mann ja noch
Unglaublich.
vor kurzem drin war und jetzt wirklich da so merkwürdig sich geriert, dies wäre schlimm und jenes wäre schlimm. Das kann ich ja wirklich nicht nachvollziehen. Mir fehlt auch jedes Mitgefühl dann da, weil das weiß man ja da doch, ne? Nun bin ich nicht prominent, aber wenn ich vor der Wahl stände, ins Dschungelcamp zu gehen, dann würde ich sagen, nein, das mache ich nicht, weil ich möchte die Sache nicht essen und ich möchte nicht durch dunkle Tunnel kriechen, wo Spinnen drin sind. Weil ich finde das auch schrecklich. Ich möchte auch nicht durch einen dunklen Tunnel kriechen, wo Spinnen drin sind oder Skorpione. Ich will auch kein Skorpion essen, lebendig. Nur, da muss man sich halt selber prüfen, mal gucken, ob man da grundsätzlich irgendwie vielleicht bereit ist, über seine eigenen Hürden zu springen oder eben nicht. Und Ja, man muss da ja schon so ein bisschen dann auch performen, ne? Also.
Ja, oder eben umgekehrt, ich würde das alles machen. Oder eben die Haltung, mal schauen, ich setze mich da Grenzerfahrungen aus. Ich weiß selber noch nicht, ob ich sie schaffe. Völlig legitim. Aber sie ist ja nun wirklich wie so ein Bäckerlehrling mit 18, der da in der Bäckerei steht und sagt, wie jetzt Brötchen. Ich soll den ganzen Tag Brötchen machen? Wieso soll ich denn Brötchen backen jetzt? Entschuldigung mal. Also es ist ja eine Dämlichkeit und eine Naivität. Da fragt man sich.
Ist für mich nicht nachvollziehbar. Vor allem, weil so ein enger Angehöriger wie ihr Ehemann dann drin war, wo sie ja wirklich alles dann mitgekriegt haben muss. Auch wie man die Sachen schneidet, das wird ja nicht grundsätzlich verfremdet, aber man weiß ja, worauf, also irgendwie, also ich verstehe nicht, warum immer wieder Leute drin sind, jetzt ist das glaube ich Staffel 14, die so unreflektiert da drin sitzen und meinen, ihnen würde böse mitgespielt. Gut, aber es scheint auch menschlich zu sein, dass man sich selber in der Situation nicht inszenieren kann in voller Gänze. Klar riecht sich die Elena dann drüber auf, dass sie mit drei Kameras gefilmt wird und bringt dann noch so eine Metaebene rein, nämlich diese Bespiegelung der Situation, dass sie völlig fertig vor dieser Prüfung dann da total ausrastet und von drei Kameras beobachtet wird. Das war ja ein starker Moment. Und sie sagt, ja, dann filmt mich halt. Ja, wir wissen, du wirst gefilmt, aber du wusstest es ja eigentlich auch, ja.
Und genau,
dass das da immer wieder so zu emotionalen Ausbrüchen fühlt, dass man sich dann wirklich da, dass mindestens eine Ebene des Ganzen diese Exploitative ist, wo du dann wirklich da als Person, als Prominenter und als oder als Gesicht, was schon mal im Fernsehen aufgetaucht ist oder was auch immer, ja, wird ja auch mal gern drüber gestritten, ne? Prominent, nicht prominent, finde ich manchmal gar nicht so wichtig, aber ja, sicher, du bist da, um jetzt da in dieser Arena der Scheußlichkeiten irgendwie eine gute Figur zu machen. Und wenn du die nicht machst, dann fallen alle über dich her mit einer Wahnsinnshäme. Und dessen muss man sich wenigstens teilweise bewusst sein.
Ja, es geht genau darum. Also es geht ja genau darum. Es geht ja genau um die Emotionen. Und irgendwo beißt sich dann auch die Katze in den Schwanz mit den ganzen Metaebenen. Es geht ja eben darum, dass sie sauer ist. Und es geht eben, ich meine, eigentlich auch völlig dankbar, so eine Hassfigur, also zumindest jetzt im Camp, ich will es jetzt auch nicht pauschalisieren, aber Dani, die dann irgendwie die Zuschauer beleidigt in all ihrer Verzweiflung.
Ach, das war auch toll. Das hatte es ja auch ja noch nie gegeben.
Genau,
diese Idioten, die genau wählen mich immer. Das ist halt top.
Das ist doch das, was man sehen will. Man will den Prominenten im Fernsehen pieksen und er soll sagen, aua, 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 ja, wenn er sagt, ihr habt mich gepiekst, ja, das ist das Spiel hier, alles cool, alles geil, dann ist doch irgendwie langweilig. Also eigentlich muss man hier den Leuten, die das Dschungelcamp besetzt haben, denen muss man auch Komplimente aussprechen, weil das, wobei, aber das kann man auch vorher nicht wissen, das hätte man nicht wissen können, dass so eine Dani Büchner dann da echt wirklich so dämlich ist. Und diesen Mechanismus also nicht entlarvt. Aua.
Ja,
also das kann man nicht von ausgehen.
Also das ist ja das, was ich am Dschungelcamp bis heute eigentlich immer gut finde. Ich merke, dass bei der neuen Staffel die durchschnittliche Meinung eher negativ ist im Netz. Das ist den Leuten irgendwie zu langweilig und so. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das mit den Leuten selber nicht eher zu tun hat, die es gucken. Und einfach dann doch aufgrund einiger spektakulärer Staffeln, wie mit Sarah Knappig oder mit Larissa, da eine Erwartungshaltung mittlerweile hochschrauben, die nicht immer erwartbar ist. Was ich am Dschungelcamp nämlich gut finde, ist dieses Unvorhersehbare. Das heißt also dieses Unkalkulierbare. Du hast Leute, die werden wahrscheinlich gut gecastet und wie auch immer. Und man erhofft sich von denen Konfliktpotenzial. Man weiß aber nie, wie sich das wirklich auflöst. Das war ja auch dieses Mal so, die hatten ja irgendeinen Konflikt zwischen dieser Anastasia und war das auch schon Dani am Anfang? Ich habe das schon vergessen. Die haben einen Konflikt und
Konflikt.
Sie hätte was mit dem Dings gehabt. Und
über diesen komischen Vogel da, der ja mit Vogel, Helena Fürst zusammen war. Schräger Vogel.
Der wird ja gehe ich mal von aus, dass die von Anfang an wussten, da gibt es einen Streitpunkt und die beiden werden sich jetzt battlen. Ne? Und dann haben die in der ersten Folge doch direkt gesagt, ja immer hier, du hast da und ja, tut mir leid, ist blöd angekommen, ja alles klar. Dann war das ja gegessen. Da war ja dieser Konflikt schon für die ganze Staffel beerdigt. Ich denke, dass sich da ein paar Verantwortliche die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, ach du Scheiße,
ja, der die Geschichte,
Konflikt 1 ist schon mal verpufft.
Ja, ja? Die Geschichte ist weggebrochen. Die ganze
Anastasia. Und das ist immer wieder das, kann nicht immer gut sein, jedes Jahr im Prinzip. Aber das gehört für mich ja zu der Qualität der Sendung dazu, dass du es ja eben nicht wie heutzutage, jedes Drehbuch wird abgeklappert auf den letzten Satz. Hier ist es ein Risiko. Du hast 2 Wochen, die musst du füllen. Und wenn das nicht funktioniert, sind die 2 Wochen auch mal scheiße. Aber dieses Risiko macht es halt so besonders.
Es ist eine komplette Reise ins Blaue. Es ist eine Millionenproduktion und man weiß vorher noch nicht, welche Geschichte wird erzählt. Man kann ein klein bisschen die Weichen stellen über die Personen. Diese Anastasia.
Oder hängen alle nur in der Hängematte rum. Wie ja, der Mann diese, Aurelio. Wie hieß er nochmal? Ja, haben die alle nur in der Hängematte rumgehangen. Diese, eine Staffel, und es ist nichts passiert.
Diese Anastasia macht nichts, außer wenn sie das Gefühl hat, eine Kamera ist auf sie gerichtet. Also sprich, wenn sie am Dschungeltelefon ist, dann macht sie so einen Schmollmund. Dann macht sie so einen Porno-Schmollmund die ganze Zeit und guckt so in die Kamera. Ansonsten eine total graue Maus, die auch nicht die Hose runterzieht. Irgendwie hatte man ja bei ihr das Gefühl, okay, die soll ein bisschen hier baden. Ne, die soll da im Weiher blank ziehen, ne? Macht's also, findet überhaupt nicht statt. Ja.
Nee.
Und aber was ich schön fand, war, wie Elena direkt zu Dani gesagt hat, dass sie ja eigentlich komplett die Mitleidsmasche fährt. Ne?
Also Elena ist ja sowieso eine ganz besondere Überraschung jetzt von der Staffel, weil natürlich habe ich mich drauf gefreut, dass sie drin ist, weil ich ja letzten Sommer begeistert Sommerhaus der Stars geguckt habe,
ja,
wo
schon
Elena
gut.
Ja wirklich eine herausragende Terroristin war. Ja,
ja
war also hart. Herausragend. Also mein Gott, was hat die den Alten durchgelassen? Jetzt frage ich mich, ist sie gar nicht so drauf? Hatte sie nur Grund, weil ihr Freund einfach so ein Blödmann ist, dass sie einfach Grund hatte, da so auszurasten? Weil die ist ja, also sie macht mir fast einen besonnenen Eindruck. Klar, die ist leidenschaftlich. Ihre Allgemeinbildung ist sicherlich jetzt auch nicht so optimal.
Aber der ganz
darüber hinaus ist das auch eher ein Klischee, weil ich habe nämlich das Gefühl, sie ist eine intelligente, feinfühlige Person. Also die, ja doch, sie kriegt eine Menge mit, wer, was, wie, wo, was irgendwie. Ich finde, dass sie ganz sensibel auf die verschiedenen Situationen reagiert. Sicherlich hat sie sich manchmal vielleicht auch nicht so ganz im Griff, aber verglichen mit diesem kompletten amoklaufenden Wahnsinn, den sie da im Sommerhaus an den Tag gelegt hat, ist es ja brav.
Sommerhaus war krass, aber irgendwie hat man sie trotzdem gefeiert. Ich meine, sie war schon manchmal vom Vokabular mega assi und trotzdem...
Wo ist die Fairness geblieben? Wo ist die Fairness?
Es waren legendäre Zitate.
Und dann immer in Bezug auf ihren Freund Trennung.
Trotzdem hatte sie irgendwie irgendwo was, was sie auch, also irgendwie mochte man ja Elena und andere mochte man nicht. Und aber der entscheidende Unterschied zwischen Sommerhaus der Stars und zwischen Dschungelcamp ist, und deswegen wird sich das Sommerhaus der Stars auch weiterhin behaupten, ist die Beziehungsebene. Die Beziehungsebene heizt die Konflikte nochmal um ein Vielfaches an.
Weil es Pärchen sind, meinst du? Weil es Pärchen, einzelne
genau.
Pärchen, die in einem Haus sind. Das muss man, glaube ich, kurz erklären, falls Leute das überhaupt nicht kennen.
Fünf
oder zehn, nee, es sind 10 Pärchen, ne?
Ich will nochmal ganz kurz sagen, Paarbeziehungsebene, ja. Nicht irgendeine Beziehungsebene. Genau. 5 oder 10 Pärchen ziehen in ein Sommerhaus für 2 Wochen. Und das wird aber ganz anders gesendet. Das wird über 8 Wochen gesendet. Das sind dann immer 2 Stunden pro Woche. Und die Leute streiten sich. Dani Büchner war auch im Sommerhaus der Stars. Und es war fatal. Hass in alle Richtungen. Mega viel Konflikte.
Ach echt? War die da schon damals war so krass auch?
War eine absolute Katastrophe. Aber das habe ich nicht gesehen. Ich habe dann einmal diese Talkrunde gesehen. Da habe ich reingeschaltet. Und da haben die sich dermaßen angekeift, dass ich weggeschaltet habe. Übrigens, da hat Elena... ja, es war nicht auszutragen. Es war nicht auszuhalten. Aber die Talkrunde der Staffel mit Elena, habe ich mir ja auch angeschaut, hast du dir bestimmt auch angeschaut. Und das war auch der Moment,
gesehen.
Wo Elena schlecht wegkam, fand ich. Weil Elena war nicht die souveräne Siegerin, sondern die Triumphierende, die andere angegangen ist. Hätte sie da gar nicht mehr machen müssen. Nein. Da war sie nicht sympathisch. Aber trotzdem.
Nee, Elena war im Sommerhaus eher eine Hassfigur. Aber man hat sie bejubelt, weil sie einfach so krass war.
Ja, irgendwie war die
und
gut.
Und deswegen habe ich jetzt auch gejubelt, dass sie jetzt in das Dschungelcamp eingezogen ist. Und ich muss auch sagen, Da hat sie mich jetzt aber echt positiv überrascht.
Also, sie hat Momente, in denen zeigt sie Größe.
Ja, eben.
Irgendwie findet, ja doch, die ist schon irgendwie gut, auf jeden Fall. Aber was ist das denn für eine Beziehung zwischen Dani und Elena? Das ist ja auch nur, das ist ja...
Ich glaube, Dani ist eigentlich insgeheim tatsächlich, wie Elena das schon ganz gut analysiert hat, glaube ich, dass sie eigentlich die Krone kriegt und verpackt das jetzt natürlich so, weil sie immer in diese Dschungeldinger gewählt wurde, denn jetzt so, ja, ich brauche das nicht und so, ich möchte gar nicht Dschungelkönigin werden. Das glaube ich nicht. Sie will es, glaube ich, wirklich ganz krass.
Dass sich Elena und Dani, dass sie sich überhaupt arrangieren, wo sie wirklich komplett Nordpol und Südpol, die so
an der Stelle sind sie wirklich irgendwo Profis, ne?
Ah, vielleicht. Wobei das Profi-Sein, die Dani oft vermissen lässt, ey. Aua, was will die? Ja, sie will das Geld. Ist ja
Wahnsinn.
Aua.
Wahnsinn.
Was ist das? Was macht die da?
Also sowas, so ein Charakter habe ich im Fernsehen überhaupt noch nie gesehen.
Nee. Ich fand sie auch immer schon bei Deutschland oder Vox, die Auswanderer, ich weiß es nicht. Also da findet sie ja oft statt. Man hat ihr das immer verziehen, weil wegen Trauerphase, wegen Karenzzeit, ja, okay. Ja. Aber man dachte immer schon so, sie hat einfach so eine Art an sich, dieses Zickige und dann dieses Sprunghafte. Irgendeiner wollte da auch so ein Café eröffnen oder der wollte die Fanteria. Es geht ja immer um die Fanteria, das Jens Büchner Fancafé auf Mallorca.
Gibt's da Fans?
Das wollte so ein anderes Auswandererpärchen wollte das betreiben. Und da wurde recht klar, dass man doch schnell aneinander gerät mit Dani Büchner. Und dass sie, wenn die Kamera läuft, einfach irgendwie anders daherredet. Und das ja bei so vermeintlich authentischen Personen. Also dieses Auswandererpärchen hatte schon so ein paar Commands abgelassen, wo ich doch recht schnell parteiisch wurde und dachte, Dani Büchner, schwierig. Mit der ist nicht gut Kirschen essen, ey. Das ist so eine Type, selbstgerecht und schwupps, dann meint sie wieder was anders. Unerfahren, manchmal auch so eine Dämlichkeit da drin, ne? Also Dani ist selbstherrlich.
Elena ist eine, der es verhältnismäßig egal ist. So, ja?
Also wir halten fest.
Und das Ding ist jetzt, was ich jetzt wirklich das Problem an der Staffel finde, und ich glaube, deswegen ist die auch ein bisschen am Abkacken im Vergleich zu anderen bei vielen Leuten, ist, dass tatsächlich aufgrund dieser zwei starken Persönlichkeiten der Rest verhältnismäßig grau bleibt.
Wie kommt das eigentlich? Sie machen ja auch immer die Prüfungen gemeinsam. Da haben sie ja doch so ein kleines bisschen an der Dramaturgie gedreht. Was ja auch
da
alles,
haben sie gedreht.
Was ja alles ein bisschen auf den Kopf stellt. Also du sagtest schon, es ist alles auf diese beiden Personen fokussiert. Ja, das stimmt. Aber weniger dadurch, natürlich auch vielleicht irgendwie durch die Personen. Aber in erster Linie natürlich dadurch, dass die immer zusammen bei der Prüfung antanzen. Wobei man natürlich auch insgeheim gehofft hat, dass sie sich haten. Aber irgendwie ist Elena da ein bisschen zu klug zu.
Ja, ist richtig. Ja, nee, das ist hundertprozentig. Sonst waren es ja immer nur Einzelpersonen in Prüfungen. Und jetzt ist es natürlich so, ich glaube auch nicht, dass Elena aus Hate gewählt wird, sondern einfach nur, weil man diese beiden da sehen will. Ja, man will Dani sehen und man will Elena sehen, die sie bestraft und beschimpft.
Man
will Elena sehen, wie sie ausrastet, weil Dani sie aufregt. Deswegen ist Elena drin. Und Dani ist drin, weil sie, sagen wir es mal ganz nüchtern, die Meinungen spaltet bei den Zuschauern, ja, und das nicht, sagen wir es mal ganz einfach, nicht jeder Sympathie für sie hat. Jetzt ist es blöd, dieser Marco wurde gerade interessant, wo er mit Sonja Kirchberger immer sich ausgesprochen hat und da wurde es interessant und jetzt leider wurde der rausgewählt. Ich glaube, das liegt aber daran, dass der einfach über einen langen Zeitraum zu blass war im Hintergrund.
Eigentlich
hat geschadet, weil er war ja jetzt wirklich interessant, ne?
Haben ja die Leute vom Dschungel extra eine Geschichte über ihn gemacht, um ihm eine Story zu geben. Also sie haben die Story gemacht, um ihm erstmal eine Story zu geben. Und dann ist er ja trotzdem rausgewählt worden. Also
richtig, irgendwie, also könnte man es sagen.
Also sie eigentlich, aber ich glaube, er sollte gerettet werden. Eigentlich sollte er werden. Die Redaktion hat gesagt, guck mal hier, das sind die Gedanken, die ihn umgeben. Und hier schaut mal irgendwie kurz. Und es hat den Zuschauer nicht interessiert, muss man auch sagen.
Offensichtlich, oder es war einfach zu spät. Ja,
oder es war zu spät
zum Zuge. Sie haben einfach vorher natürlich, das ist ja nachvollziehbar, dass man sich auf die Sachen stürzt, die am emotionalsten sind und am lautesten. Jetzt haben die aber wahrscheinlich, weil dieses Ding oder weil vielleicht auch wenig Futter war, weiß ich nicht. Aber sie haben die anderen einfach nicht storymäßig aufgebaut, ne? Vielleicht haben die einfach auch nichts gemacht, ich weiß es nicht. Das rächt sich jetzt aber natürlich so ein bisschen. Ich bin übrigens quotenmäßig überhaupt nicht im Thema.
Läuft super gut, gute Quoten. Hat super gute
Quoten. Ach so, okay. Und ja gut, dann ist das vielleicht auch obsolet, was ich sage. Jedenfalls hatte ich so den Eindruck, dass sie die anderen auch wirklich sehr sträflich vernachlässigen. Und Marco eigentlich, der jetzt am Ende so ein bisschen interessant wurde. Und auch diese Toni war ja jetzt irgendwie lustig, so mit ihrem, ey, ich komme aus Hamburg, ich kann auch deutlich... Ja, die beiden sind jetzt verballert, so, die sind verpufft. Ne? Ich hätte auch auf Anastasia getippt. Ich
dachte, von Toni Trips sieht man viel mehr. Also die fand ich gestern gut, oder vorgestern, weiß ich nicht mehr genau, als die Dani so ihre Meinung sagte. Und wie arrogant die Dani dann auch reagiert hat. Und
das verstehe ich nicht, das ist das, was ich vorhin schon sagte.
So offensichtlich, ne? Über Toni Trips und ihre Art, die nur ein bisschen verballert ist. Ja, mein Gott, das ist eine junge Frau, die hat so ein bisschen so einen eigenen Style. Der sei ihr gegönnt und dann lästert sie da so in vollen Zügen. Also wir müssen jetzt mal festhalten, Dani hat auf jeden Fall, es hat so eine Selbstherrlichkeit schon. Also irgendwie auch eine, Narzissmus weiß ich nicht, das ist ja auch so ein Modewort, aber sie findet sich schon auch, sie gefällt sich schon gut und sie blendet dadurch eine ganze Menge aus. Man merkt auf jeden Fall auch, dass die Kommunikation mit ihr schwierig ist, weil sie redet von sich und man kommt kaum dazwischen. Aber Elena redet auch gerne von sich und Toni Trips kam nicht dazwischen. Toni Trips hat immer gesagt, ja, findest du ja. Und Elena hat nicht aufgehört. Ich habe mich kaputt gelacht, wie das zusammengeschnitten war, ey. Und das hatte eine Länge. Elena am Palabern und am Palabern. Weißt du, das ist eine Matz.
War das, wo Elena die Männer so durchgedisst hat?
Die hat die Männer durchgedisst.
Elena.
Und Toni Trips liegt in der Hängematte und sagt, ja, finster. So, man merkte, sie wollte wirklich aussteigen aus dem Gespräch. Aber sie kam nicht raus.
Was hatte denn Elena nochmal gemacht? Jetzt hauen die ab, die drei, immer machen nur einen Indirekten. Die hauen nur einen Indirekten raus. War das, was hatte sie da gesagt? Nee, immer nur einen Indirekten hier. Jetzt hauen die ab.
Ehrlich gesagt, also sie hat ihre Wäsche gewaschen im Weiher. Weil ja Dani sagt,
aber hat sie oder hat sie nicht? Die haben es aber nicht gezeigt. Sie hat es nicht gemacht. Das wurde nicht gezeigt. Sie kam doch hin und dann sagte doch Sonja Kirchberger, nee, das dürfen wir nicht. Dann ging sie doch wieder weg. Oder habe ich das falsch gesehen?
Ja, ich kann den Fernseher nicht so laut machen, weil der Kurze dann immer schläft. Manche Sachen raff ich einfach nicht.
Ja, weil ich glaube, das hat sie irgendwie nicht gemacht. Die haben nur drüber geredet und dann haben die anderen drei sie gedisst. Aber...
Die Männer hätten es mal offen und ehrlich ansprechen können. Da gibt
ja, man die nuscheln da immer so.
Kann man der Elena recht geben? Und ich glaube schon, dass man mit ihr sprechen kann. Sie hat Temperament. Es kann sein, dass man ein bisschen Sorge hat, dass sie einen Wutausbruch hat. Wäre ja berechtigt, okay. Aber in so einem Zusammenhang
also ich hätte man schon mit ihr sprechen können. Also ich hoffe ja, dass einmal noch so ein Klassiker raushaut und einmal noch so durchdreht wie im Sommerhaus. Das würde ich mir schon wünschen. Sie haben aber, dass dieser Männer-Rant war schon ziemlich nah dran. Das war schon,
eine gute
Performance. So.
Sie spricht, also, für sie sind das ja alles fremde Personen. Deswegen, die kann sie nicht Hurensohn nennen. Oder wie hat sie
ihren Nein, Mann, das macht sie nicht.
Wie hat sie Mike Seiters, den beleidigt? Hurensohn, du Wichser, Trennung.
Du bist Missgeburt, du bist behindert. Das ging nur ab. Hat das Vokabular das ist bisher noch nicht drauf, das
nein,
ganze Soziale. Nee, hat er sie nicht. Ne?
Das bleibt zu Hause. Und auch bestimmt nicht in Gegenwart ihrer Tochter. Da bin ich mir auch sicher. Das ist ja ein ernstzunehmendes Drama.
Na, ich denke mal schon. Sie hatte wahrscheinlich einfach bei diesem Sommerhaus noch nicht die große Erfahrung. Und deswegen hat sie da wahrscheinlich sich sehr gehen lassen. Hat wahrscheinlich sehr negative Reaktionen darauf gekriegt. Und fährt jetzt einfach einen Gang zurück. Das glaube ich schon, dass ihr das wahrscheinlich einen Schock versetzt hat. Die haben ihr doch, das hat sie doch gesagt, sie haben ihr doch das Jugendamt auf den Hals gehetzt.
Ja, ein Zuschauer. Weil sie eine
schlechte Mutter wäre.
Ja, ein
Zuschauer.
Ja. Das ist natürlich
Das will die jetzt Albtraum. Bestimmt nicht nochmal.
Es ist, der eigentliche Albtraum ist, dass das Jugendamt darauf reagiert hat. Dass irgendein Idiot sich ans Jugendamt wendet, das überrascht einen ja nicht. Die Zuschauer haben dann irgendwie eine Meise. Aber dass das Jugendamt,
schon richtig, aber ich
dass
sag mal,
das Jugendamt
sowas
darauf reagiert, und irgendwie wirklich tätig wird, das ist ein Albtraum. Also die müssen ja dann erstmal differenzieren und da muss man, also da ist irgendwie eine junge Frau, die ist dann doch in irgendwelchen Rollenzwängen und wird von 3 Millionen Menschen geguckt. Also dass einer von 3 Millionen Menschen die Pfanne heiß hat, das ist ja wohl offensichtlich. Also da ist ehrlich gesagt das Problem das Jugendamt, finde ich. Also dann sollen sie die beiden vorladen und so, aber dann direkt da irgendwie tätig werden, das ist ja echt gruselig.
Ja, total gruselig.
Absolut. In England ist ja auch eine Problematik Love Island. Genau, Love Island ist ja in England, in UK, so riesengroß. Und da war letztens bei DWDL so ein Artikel schon. Im letzten Jahr haben sich da schon 2 umgebracht. Im letzten oder im vorletzten.
Aber nicht in der Sendung, sondern danach.
Nicht in der Sendung, sondern danach irgendwie in der Verwicklung.
Na, guck mal, was das mit den Leuten macht. Die sind auf dem Falschen. Jetzt hat Marco hat tatsächlich gesagt, er hätte sein Leben ruiniert. Ich weiß ja nicht, was in diesem Kopf abgeht. Sind ja auch nur Menschen. Was machen die da? Marco war auch so ein Love Island-Typ, ne? Der meinte doch auch, er hätte
der kommt vom
Bachelor in Paradise, hätte er nur geheult, hat er doch gemeint.
Ja, er kommt aus diesem Bachelor-Ding. Love Island war er jetzt nicht, aber das ist ja alles dieses junge, schöne.
Wo kommt Elena ursprünglich her?
Elena ist auch. Habe ich vergessen, aber Elena war in
Paradise oder sowas.
Sie war auf jeden Fall in derselben Staffel wie Mike Seiters, aber sie ist mit einem anderen Typen zusammengekommen und hat sich dann der Staffel. Sie war in irgendeiner Staffel 2017, ich glaube Bachelor in Paradise, ja, genau. Aber das ist ja jetzt vergessen. Sie ist ja jetzt die vom
der Stars. Sommerhaus der Stars, wo sie bereits als Star dann ja einfach eingeladen wurde.
Ja.
Ja, sie ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit und.
Auch interessant.
Der Rest ist so ein bisschen. Das ist doch auch so mal dieses Gemotze. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich gebe zu, ich habe ja wirklich ich gucke ja Dschungelcamp von der ersten Staffel an. Ich habe 4, 5, 6 Folgen verpasst von allen Staffeln. Ich habe sonst alles gesehen.
Ja.
Und am Anfang waren die Namen natürlich prominenter in den ersten Staffeln. Das ist richtig. Das waren Leute, die man kannte. Ne? Es waren nicht alles Superleuchter, aber es waren welche, wo man sagte, doch, na klar, kenne ich Costa Cordalis. Ich meine, es ist einfach, wer ist prominent, wenn nicht Costa Cordalis oder Gottlieb Wendehals.
Ich habe Wikipedia aufgeblättert. Daniel Kübelberg.
Ah, du hast es auch.
Caroline Daniel Ball, Kübelberg. Werner Böhm, Marielle Ahrens, Susanne Stahnke, Antonia Langsdorf haben wir vergessen, Carlo Trainer, Dustin Semmelrogge, der direkt abgemarschiert ist, Lisa Fitz. Ja.
Und es ist aber so, dass ich das natürlich jetzt, kennt man das ja so ein bisschen. Und natürlich ist es so, dass vielleicht auch in Deutschland jetzt nicht mehr so ganz viel Auswahl ist, weil einfach viele wahrscheinlich einfach nicht wollen und einfach auch nicht so viele A-Liga-Leute da sind, die dann irgendwie da das machen würden oder einfach schon abgegrast sind. Insofern rücken natürlich jetzt diese Sternchen nach. Jetzt stelle ich für mich selber aber immer fest, am Anfang war für mich das ganz klar das Voyeur-Ding, ich will diese Leute sehen, die berühmt sind in privaten Situationen, ist klar. Und wie die sich natürlich zum Horst machen, das wollte ich sehen, aber auch wie die so drauf sind, wollte man sehen. Mittlerweile kennt man das Format, jetzt läuft jetzt die 14. Staffel und jetzt ist der Reiz für mich eher schon auch manchmal, dass ich mich überraschen lasse, wen die dann da reingepackt haben. Weil tatsächlich die berühmtesten Namen ja manchmal relativ einfach vernünftig sind. Die sind ja in der Regel dann die älteren, reiferen, vernünftigeren Menschen, wie wir jetzt haben, aus unserer Generation, Sonja Kirchberger und Sven Ottke sind ja Leute, die wir kennen einfach. Ne? Und das sind ja eher besonnene, vernünftige Leute. Aber wegen Sven Ottke und Sonja Kirchberger schaltet man nicht ein. Man will halt dann Elena sehen halt, ne? Und irgendwelche Vögel, die dann da extrovertiert durch die Walachei marschieren und dann da alles abfackeln, ne?
Ja, genau, ganz wichtiger Punkt. Der Cast im Wandel der Zeit, ja.
Ja, das ist so.
Anfangs immer, es mussten Prominente sein. Und damals hatte der Begriff Prominente auch noch eine andere Wertigkeit. Das meine ich dabei wertfrei. Also ein Prominenter war in dem Verständnis der Menschen jemand, den alle kennen. So.
Genau.
Solche Leute waren natürlich schwer zu kriegen, aber in der ersten Staffel, wie ich ja gerade die Namen vorgelesen habe, ist man dem schon ziemlich nahe gekommen. Also wahnsinnig.
Das finde ich absolut.
Ich glaube nicht, dass. Also ich glaube einerseits, genau, ein starker Name garantiert nicht unbedingt eine starke Geschichte. Dann hatten sie auch manchmal Schwierigkeiten, wie ja jetzt auch mit unserem Bundesminister, was ja per se schon mal, fand ich, für diese Staffel genug Sensation war. Ey, sie haben einen Bundesminister in den Dschungel gepackt. Das ist einfach, auch wenn er nur einen Tag war, es war ein Bundesminister drin.
Ja, das war krass. Das war schade, dass er so früh abgereist ist da, ja.
Und dann ist aber auch einfach das Problem, nicht das Problem, der Gedanke, genau, was ich sagen wollte, manche alte Prominente, auch Helmut Dingens aus Österreich, Helmut Berger. Helmut Berger, Harry Weinfurt, die waren immer gesundheitlich ziemlich an der Schwelle, so leicht ist das dann auch nicht mit denen.
Ja, Helmut Berger wahrscheinlich der größte Star, der je drin war. Und Brigitte Nielsen.
Für Brigitte Nielsen sagt man ja, hat man damals 220.000 Euro auf den Tisch gehauen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und das ist auch bestimmt das Doppelte, was man so den Bestbezahlten sonst zahlt. Ich glaube, wenn RTL das Portemonnaie aufmacht, dann wundert man sich schon, welche Namen da auftauchen. Nur irgendwie war dann eine Staffel, die ohne große Namen ziemlich erfolgreich war. Das war, glaube ich, keine Ahnung, ich kann es auch alles nicht mehr auseinanderhalten.
Wen hat man in Erinnerung? Larissa und Sarah Knappig, das waren die besten Staffeln.
Ja.
Und an wen erinnere ich mich? Man erinnert sich an Larissa.
Genau. Ne? Joe Heindle, genau, nach Brigitte Nielsen hat dann so ein Typ wie Joe Heindle auch gewonnen, ne?
Ja, den kannte ich vorher auch nicht.
Den kannte
ich
auch nicht.
Und dann freut man freut sich dann auch so Characters zu entdecken oft, ne? Larissa. Ein paar sind halt langweilig. Ja, Larissa war ja spektakulär. Das war ja großes Kino, wie die von der kleinen Knalltüte zu so einem Superstar herangewachsen ist innerhalb von 2 Wochen. Man konnte ja zusehen. Es war ja wirklich, wie sie die anderen da auf Hochtouren brachte, die dann völlig an ihr zerbrochen sind. Ne? Mathieu Carrère war bei Sarah Knappig. Wer bei
erst ganz kurz, hier die Larissa-Staffel war wirklich, glaube ich, die Staffel, die Erkenntnis brachte, ey, es geht auch ohne großen Namen. Ich lese mal vor.
Ja, kann sein.
Melanie Müller hatte gewonnen. Das war eh eine fatale Fehlentscheidung des
Publikums. Das war bei Larissa, das war nicht bei Sarah Knappig.
Ich sag ja gerade, Melanie Müller, ach so, Larissa, okay, Marold, Jochen Bendel, Tanja Schumann, der Glatzeder, Winfried Glatzeder, der Wilfried Glatzenpeter, Angelini, Gabriella Del Rinne, Gabby, Mola Abedi, Mola, Julian FM Stöckel, ja. Corinna Drews, Michael Wendler.
Ich hab ein Foto.
Keine großen Namen.
Mit dem Julian FM Stöffel habe ich ein Foto gemacht letztens am
Glückwunsch. Flughafen. Glückwunsch. Ja. Ja, ist doch gut.
Das ist nämlich genau das Ding.
Ich verehre auch alle, die im Dschungel waren. Das ist doch überhaupt keine Frage. Die Staffel mit Sarah Knappig, Sarah Kay, ist voll okay. Da war zum Beispiel noch ein Riesenstar drin, nämlich Rainer Langhans für mich. Für mich ganz großer.
Ja, dass er es überhaupt gemacht hat, ne?
Ja, Wahnsinn, historische Figur der deutschen Geschichte. Da war schon Gitta Sachs. Ja, gut, die war ein bisschen boring, aber naja. Nee, da war also.
Das mit Sarah Knappig war wirklich ein totaler Irrsinn, wie Mathieu Carrière, wie im. Also, Gott.
Diese Fehleinschätzung.
Ich muss auch sagen, wie sie wirklich mit desolater Selbsteinschätzung da in diesen Situationen gegenüber, sich immer da als moralische Instanz fühlte und wirklich alle anderen in Grund und Boden gequält hat. Also es war ja kaum mit zu ertragen. Ich habe natürlich gejubelt. Also da wurde doch dann auch fast das ganze Camp weggeschwemmt, glaube ich, mit riesigen Wassermassen. Und dann stand die da, Kathi Karrenbauer, dann standen die da alle. Und ich weiß auch noch, wo Kathi Karrenbauer da auf so einem Stuhl saß mit Stromschlägen und Sarah Knappig hatte diesen komischen Ameisenhelm mit so Elektroden und dann musste sie doch, diese Elektroden waren doch immer in Verbindung mit so Drähten und immer wenn sie über diesen Parcours schritt und mit ihrem Helm an diese Drähte kam, kriegte Kathi Karrenbauer Stromschocks und wurde noch übergossen mit allem.
schön.
Da dachte ich so, das ist jetzt Saw, die Serie. Ja, jetzt sind wir wirklich so weit. Ne? Es reicht nicht, dass die Kathi Karrenbauer noch mit Stromschocks gequält wird. Sie muss noch on top, ja, die ganzen Maden auf den Kopf kriegen. Und da hatte ich manchmal auch so ein kleines mulmiges Gefühl und dachte mir, ja, jetzt ist doch manchmal das mit der Menschenverachtung so ein Argument, das kann ich jetzt manchmal so nachvollziehen in manchen Sekunden. Nichtsdestotrotz sagen wir heutzutage beste Staffel. Ja?
Beste Staffel. Die Staffel war 2010, Staffel 5, über die wir reden. Und ja. Für mich war diese Staffel absolut wegweisend. Insofern, als dass man, also du wie ich, wir arbeiten in der Medienbranche. Und es gibt ja immer unter der Hand ganz viele Gerüchte. Und man ist immer so ein bisschen exklusiv und man kommt immer im VIP-Bereich. Und der Rest Deutschlands, der weiß ja nichts davon. So, ne? Das ist ja schon häufig so eine etwas arrogante Handhabe der Medienmenschen. Man zeigt den Leuten was im Fernsehen und die glauben das dann schon. So, und ja, 2010 war die Wende, wo klar war, nein, diese Zeit ist vorbei. So, die Menschen da draußen sind nicht doof. Und spielt denen nichts vor. Und zwar anhand der Beziehung, der Fake-Beziehung zwischen Jay Khan und Indira Weiss. Uns wurde,
ach, das war ja auch super, ja.
Es wurde uns quasi live im Fernsehen eine PR-Beziehung vorgespielt, die wir bitteschön alle glauben sollen, die man sich da so ausgedacht und zurechtgelegt hatte. Und sie wurde einfach nicht geglaubt. Und das hat ja auch die Camp-Bewohner in zwei geteilt. Die einen, die gesagt haben, was ist das für eine Fake-Scheiße? Und die anderen, die sagten, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Da hat das Dschungelcamp eigentlich das ganze Mediengetue der letzten 30 Jahre auf den Kopf gestellt. Ich meine, wie viele Beziehungen waren inszeniert? So, was ist mit Mark Foster und Lena Meyer-Landrut? Was wird uns da präsentiert? Ich weiß es nicht. Ja.
Weiß man nicht. Nee.
Es klingt so ein bisschen so wie, das passt vielleicht ein bisschen zu gut, als dass ich es glaube. Könnte schon sein.
Ja,
ich habe da aber auch noch nicht abschließend mir meine Meinung gemacht. Sind irgendwie, also, naja, gut.
Ja,
ne?
Ich habe, also meine Insider-Informationen, die ich jetzt hatte, war tatsächlich, dass das wahrscheinlich echt ist. Ich habe mich auch gewundert, ja.
Dann freut es mich für die beiden. Dann freut es mich.
Ja.
Dann haben mich die Medien verdorben. Ich war so ein bisschen skeptisch, aber schön, wenn es.
Aber
so
es war um drei Ecken. Das war um drei Ecken. Also es ist alles noch möglich, ne?
Was war mit David Copperfield und Claudia Schiffer? War das echt oder war das Quatsch? Ne?
Ja.
Naja, gut, also das ein oder andere.
Thomas D. und
Jenny Elvers.
Das war ein Fake, habe ich gehört.
Man hört so viel.
Das war ein Fake. Und es ging darum, auf die Titelzeile. In die Schlagzeile der Bild zu kommen, habe ich gehört. Es sind Gerüchte. Ich stelle hier nichts in den Raum, es sind Gerüchte.
Jay Khan und Indira Weiss war fake und zum ersten Mal.
Ja, Jay Khan hat immer so schön in die Kameras geguckt, wo die gebadet haben. Das war ganz toll.
Und zum ersten Mal konnte man im Fernsehen hinter die Kulissen gucken. Sensationell.
Also, ich finde am Dschungelcamp wirklich toll, dass es ganz viel dieses. Also die hat ja auch oft schon, nein, du hast aber letztens gesagt, das ist so etwas, was einem in der Realität immer vorkommt. Zwei streiten sich, nein, du hast aber letztens gesagt. Und das ist so ähnlich wie Black Mirror, das habe ich ja letztens schon mal gesagt. In diesem Fall, wenn du in diesem Dschungelcamp bist, kann man das eben nochmal nachvollziehen. Das heißt also, sie blenden das dann ein, was dann drei Tage vorher war. Und dann finde ich das tatsächlich so auf so einem Level Konfliktforschung sehr interessant. Zu beobachten, wenn Leute behaupten, ich habe das so und so gesagt und der andere sagt, nein, ich habe das so und so verstanden. Wenn man sich dann die neutrale Situation anguckt, und das war jetzt ein paar Mal so, jetzt nicht in dieser Staffel, aber vorher, dass man diese Sachen dann rausgekramt hat, wie war die Situation, und dass man sehen konnte, dass beide ein bisschen recht haben. Der eine hat etwas ein bisschen betont und der andere hat einen Teil des Betonten überdurchschnittlich wahrgenommen. Das heißt, du machst einen Satz in zwei Teilen. Der eine fängt ironisch an, hört ernst auf. Und der andere hört aber irgendwie nur den ernsten zweiten Teil dieses Satzes. Dann ist es so, dass der sich dann darauf bezieht. Und so entstehen diese Missverständnisse. Und das finde ich halt das Interessante daran. Wie entstehen diese Konflikte? Ja, das ist natürlich jetzt nicht bei den total Wahnsinnigen, die nur an sich selber denken, die wir jetzt auch haben, ist das nicht so interessant. Aber bei den Gemäßigten ist das schön, dann zu beobachten, wie sowas tatsächlich aussieht. Das ist die eine Ebene.
Das, aber lass uns da noch mal ganz kurz was zu sagen.
Ja.
Das große Thema der Selbstwahrnehmung. Wie sich im Dschungel die Leute entlarven, die eine ganz bestimmte Botschaft im Schlepptau haben, die sie meinen, würde zu ihrer Persönlichkeit passen, die sie gerne an ihrer Persönlichkeit sehen, die sie meinetwegen noch die ersten ein, zwei Tage spielen oder vorgeben, die dann zerbricht wie ein Kartenhaus. Weil, genau. weil keiner es schafft, irgendwie ohne Essen, ohne Kaffee, ohne Zucker, ohne Nikotin, was weiß ich, welche anderen Süchte noch dazukommen, keiner schafft es da, irgendwie sich zu verstellen. Die ganze Zeit wird man gefilmt und irgendwann ist es nicht mehr im ständigen Bewusstsein. Also ich weiß nicht, ob es diese Leistung gibt. Es gibt ja Gustav Gründgens 24-Stunden-Theater-Inszenierung an der Berliner Volksbühne. Okay, aber in der 25. Stunde fallen dann die Schauspieler auch ins Bett und können auch nicht mehr weiterspielen. So, also man schafft es nicht, im Dschungel eine permanente Maske aufrechtzuerhalten. Und dann immer, dann ist ja auch die Schwierigkeit, die können sich ja nicht reflektieren. Gut, das ist jetzt bei Big Brother auch nicht so. Aber bei vielen anderen Situationen können ja die Leute irgendwie abends gucken, was habe ich denn da eigentlich gesagt. Im Dschungel geht das nicht. Sie sind da völlig isoliert. Und dazu ja eigentlich auch der Druck und das Wissen, dass wahrscheinlich ganz Deutschland das gerade guckt und darüber diskutiert und eine Meinung über dich hat. Und du weißt aber nicht, welche. Und am Tag darauf passiert schon wieder was ganz anderes. Du weißt es aber immer noch nicht. Du versuchst es zu lesen aus den Reaktionen, aber auch das macht dich nicht richtig schlau. Und dann immer so interessant zu sehen, wie die Leute mit ihrer Selbstwahrnehmung da umgehen und wie weit das manchmal voneinander entfernt ist. Von dem, was sie glauben, was sie sind und von dem, wie sind die anderen Menschen ausnehmen, die einen objektiver sehen.
Absolut, ja, genau. Und das ist der große Spaß eigentlich daran, der immer wieder passiert. Und auch dieses Jahr hat es natürlich etwas gebraucht, sich einzufinden. Also mir fehlen so ein bisschen die in Anführungsstrichen langsamen Sachen, wie am Anfang, wo die Leute sich kennenlernen und das erstmal aufeinandertreffen. Das hatte ich das Gefühl, dass das diesmal sehr abrupt ist. Oder es sind immer nur 3, 4 und dann fliegen die mit dem Hubschrauber weg. Meine Lieblingsszene war, wie Gunther Gabriel ausstieg aus dem Auto und dann erstmal vor die Hecke gepinkelt hat. Das war so eine klassische Begrüßungsszene für eine Staffel, wo dann alle standen und er pisst da erstmal irgendwo in die Walachei. Also das war einfach ein Traum. Und dann war das jetzt etwas sehr gehetzt und dann ist es so, dass sie gleich irgendwie so meinen, sie müssten einen mit Superlativen bei Laune halten, ja, dass diese Rutsche dann über den Abgrund und so. Ja, okay, hätte ich jetzt gar nicht so gebraucht in der ersten Folge. Und deswegen wurde man sehr ins kalte Wasser gestoßen, war erstmal gar nicht so in den ganzen bunten Figuren drin, weil man so mit der Action vollgeknallt wurde. Und deswegen brauchte man jetzt ein bisschen länger, um sich da einzufühlen in das Ganze. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz gut drin so. Und ja. Fiebere auch mit. Und ich hoffe zwar immer noch, dass so ein paar von hinten ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Jetzt hat der Trödelmann da diese Prüfung gemacht, die Dani so verkackt hatte, hat sich da ein bisschen über Gebühr selbst gefeiert, finde ich. Also er war ein bisschen sehr, hat da sehr da den Larry raushängen lassen. Gut, die Dani hatte halt einfach Schiss.
Der Trödelmann ist ja auch wirklich Single und wenn man das Cam sieht, weiß man auch warum. Ach, er ist so ein bisschen... Er ist so ein bisschen knapp dran vorbei, oder? Er ist so ein bisschen knapp dran vorbei. Aber manchmal redet er schon Klartext, ne? Das ist dann eigentlich auch on point. Er hat da schon manchmal einen nüchternen Blick.
Aber mit seiner. Er ist kein Unsympath.
Kann nö, man nicht sagen. Nö. Aber da auch sehr, ach so sehr dieser schrullige Style, ne? Wohnen im Wohnwagen mit so einer Schlachhose und dann so. Ja, nun, ich weiß es auch nicht. Ja, ist kein Unsympath.
Der kriegt bestimmt Liebesbriefe ohne Ende. Ja, Serienmörder kriegen auch immer Liebesbriefe.
Okay.
Oh, war das böse? Nein, gut, nein, das möchte ich nicht vergleichen.
Ich finde Elena auch echt gut. Ich weiß nicht, ob ich schon Elena-Fan bin. Manchmal hat sie doch, naja, sie hat geschwächelt, aber eigentlich...
Ja, Annegret Kramp-Westfalen war jetzt vielleicht nicht im Highlight.
Annegret Kramp-Bob.
Such was so aussieht wie ein Nachname. Such was so aussieht wie
Meier,
Nachname.
Müller, Schulze.
Meier, Müller,
Westfalen. Boah, und dann, aber sie dann auch hinterher mit ihrem Eigenlob. Ne? Also Fragen beantworten kann ich. Ne? Fragen waren ja, okay. Da war ich ein bisschen besser, ne? Da war ich ein bisschen besser.
Ja, ja, ey. Muss allerdings sagen, dann du. Hin oder her auf diesem Rad genagelt zu sein und dann immer sich zu drehen und durchs Wasser, das wäre für mich allein schon ein Grund, da gar nicht mitzumachen, weil ich hätte mich so bekotzt, allein wegen dieser Drehung und dann immer diese Luft anhalten. Schrecklich.
Ja, das.
Mir wäre so schlecht geworden.
Die Prüfungen sind eisenhart und keine Frage. Aber. Jetzt möchte ich eins festhalten, wenn man in einem Quiz ist und man und es fällt einem nicht der zweite Name ein von Frau Kramp-Karrenbauer, dann okay, ja, aber dann sagt man nicht hinterher, ich kann das schon, ich war ganz geil. Ich war ganz geil.
Ja,
also Anfrage, ja. Antworten, das sollte man für sich behalten. Die Prüfungen sind alle ultra hart. Einmal, wo sie da so viel essen mussten, auch wieder Kamel. Irgendein Anus war wieder dabei.
Ja, das fand ich aber auch geil von Elena, dass sie dann sagte, der Arsch wäre okay, schmeckt eigentlich ganz gut. Hat sie sich dann da weggeputzt. War ein super Moment. Ich finde ja die härteste Prüfung aller Zeiten, die ich jemals gesehen habe, das war vor 2 oder 3 Jahren, das war die Schwester von Katzenberger, Jenny Frankenstein, Frankenhäuser
ja.
Wo die am Ende diese Glaskuppel auf den Kopf kriegte und dann in diese, also so ein, wie so ein Astronaut, so ein Glashelm, und dann wurden da Spinnen, Schlangen, Skorpione reingeknallt, noch und nöcher. Da bin ich im Wohnzimmer bei mir auf- und abgesprungen und hab gekreischt. Aber nicht vor Begeisterung. Ich fand das wirklich schrecklich. Also, das waren Szenen. Ja, war geil.
Ja, war geil. Ich finde es auch geil. Also, es ist schon ultra hart, finde ich. Schon ultra hart. Ich glaube, dass man natürlich, also ich weiß es ja auch, wenn man dann im Studio ist oder vor der Kamera, es ist ja nicht lebensgefährlich, ne? Das sagte ja auch der Daniel.
Nein, das ist richtig.
Daniel Hartwig sagte ja auch einmal klipp und klar, wir machen hier Unterhaltung.
Ja.
Wir machen hier Unterhaltung und es ist nicht unterhaltsam, wenn du in der Prüfung stirbst. So, das muss man auch festhalten.
Nein, das ist klar.
Damit hatte er recht. Und ich kenne es jetzt nun selber als Teilnehmer und damit möchte ich mich nicht über die Dschungelkandidaten stellen. Man hat ja diesen Adrenalinschub. Und damit kann man schon eine ganze Menge ausblenden, muss man sagen. Aber was sie da fressen müssen, ich weiß es nicht so genau. Es ist ein bisschen schwierig im Fernsehen, das wirklich genau zu checken. Es ist doch wahnsinnig viel. Die haben dann da ein Riesenstück Kuchen mit irgendwelchen Würmern. Also allein die Masse. Ich glaube, so einen kleinen Wurm, ja gut, den schluckt man runter, kommt der nächste. Aber das ist immer so viel. So viel.
Ja, da verstehe ich ehrlich gesagt die Redaktion auch nicht, warum die Zeit immer so knapp bemessen.
Die
man
Zeit
könnte
ist
sich
knapp.
Das doch auch, also wenn es schon um Ekel und Würgen geht, dann kann man denen doch mehr Zeit lassen, dann können die doch noch mehr, also dann kriegen die das auch hin, das zu fressen. Und es wird ja dadurch nicht weniger spektakulär. Ich verstehe nicht immer dieses, das muss so schnell wie möglich, was dann einfach von der Masse gar nicht möglich ist. Wird ja noch nicht mal Marzipan in der Masse wegkriegen.
Eher aber.
Ja, weil das mal so viel ist.
Die Zeit ist knapp. Die Zeit ist knapp, dann ist es wahnsinnig viel, dann ist es wahnsinnig eklig. Dann finde ich auch ein Problem, das würde mich auch total stressen, man darf nicht kotzen. Finde ich auch hart. Dann darf man nicht riechen. Beziehungsweise man darf sich nicht die Nase zuhalten. Finde ich auch hart.
Ja, es ist schon wirklich...
Ultra hart. Finde ich...
Es gibt, ja, manchmal stimmt das mit dieser Menschenverachtung schon ein kleines bisschen. Muss man manchmal ein kleines bisschen zugeben.
Ja, aber... Das ist eigentlich nicht der Grund, weswegen ich den Dschungel so geil finde. Ne? Es ist auch
nee, überhaupt nicht. Für mich ist der Grund, dass unerwartet Sympathiefiguren entstehen, die man toll findet und für die fiebert. Das ist für mich das Beste.
Menderes.
Ja, zum Beispiel.
Vielleicht, ja. So ein Außenseiter wie Menderes, der aber eine ehrliche Haut ist, das wird honoriert.
Dafür freut man sich dann. Ja.
Man mag ihn. Diese falschen 50er, ne? Die fallen da immer durch Sieb. Und das, ich muss sogar so weit gehen und sagen, ich wüsste gar nicht, ich bin mir gar nicht 100% sicher, ob man selbst da so eine 100% ehrliche Haut wäre. Weiß ich auch nicht.
Nee.
Alle Süchte
weg. Ich würde
weg,
auch
rumlästern, kein Zucker,
und dann bla 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 bla.
Und kein Zucker, kein Kaffee, Hunger, Schlafentzug. Alle Nerven, ja, hat man denn da noch so eine klare Sicht auf die Dinge, wie er per Kussmark hatte und bewiesen hat? So, der blieb ja irgendwie klar. Und der hat gesagt,
ja, der war mir zu sehr, der wäre mal zu sehr pro Sarah Knappig, weil Sarah Knappig war schon echt ein schwieriger Charakter.
War ein schwieriger
Charakter. Und da hat er sich so klar, wo ich sage, nee, das stimmt nicht. Man muss auch sie muss sich zurücknehmen können und die anderen nicht in den Tod nerven. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und er machte dann immer den Peacemeister. Und da war ich irgendwo dazwischen, zwischen ihm und dem Mathieu Carrière, weil das war schon eine Pein, die da aufgefahren wurde von dieser Person.
Ja, die ging hart auf die Nerven, aber sie wurde doch mehr oder weniger verurteilt von den Campbewohnern. Und da
das war auch ein bisschen sehr krass dann. Ja, das stimmt.
Und da hat der Per Kussmark, weil, ja gut, jetzt reden wir, jetzt weiß ich auch nicht mehr genau, um was es ging, aber Per Kussmark hat gesagt, nee, möchte er nicht verurteilen, weiß er alles nicht genau, hält er sich raus.
Ja, das stimmt.
Machte ihn zum König. Machte ihn zum König.
Ja, ist richtig.
Und da weiß man auch nicht, wenn so eine Sarah Knappig einen zu Tode nervt, ob man da cool bleibt oder ob man nicht irgendwann dann doch sich über seine Emotionen sein Gehirn ausstellt und sagt, die ist scheiße, die soll weg, lieber Zuschauer. Ja. Und dann sitzt man in der Falle.
Ja, ja, sicher. Da haben die Alpha-Tierchen manchmal, die wurden dann so erschüttert, Quadflieg und wie hieß er nochmal, der DDR-Superstar aus der Larissa-Staffel?
Wilfried Glatzenpeter.
Der Glatzenpeter. Ja, der ist auch an seine Grenze gekommen. Aber auch der war phänomenal in der Staffel, fand ich.
Ja.
Von ihm war ja der Begriff des Krokodieselfußes. Das fand ich auch toll.
Ja, das war saulustig. Überhaupt, die das Witze sind einfach
also so lustig. Ich fand also wirklich, das sind vielleicht die besten Duos. Winfried Glatzeder und Larissa und
Mathieu Carrière
und Sarah Knappig. Das sind für mich die vier herausstechenden Personen von allen Staffeln, die wirklich meisterhaft abgeliefert haben, was unfreiwilligerweise natürlich, da sagen sie immer abliefern, du kannst ja gar nicht abliefern, du kannst eigentlich nur in Szenarien reingeworfen sind, die geworfen werden, die dann irgendwie spektakulär weiterlaufen. Dann profitierst du davon, aber ja, selber das Eruieren ist wahrscheinlich schwierig.
Also, du hast ja eben schon gesagt, was du so geil findest am Dschungel. Ich finde so geil, es ist einfach gesellschaftliches Spiegelbild. Also man denkt immer so, prominente Fernsehleute, die leben auf einem anderen Stern oder eben, also mittlerweile haben die ja auch alle ein ziemlich schlechtes Image. Und ich finde, der Dschungel zeigt aber irgendwie gegenwärtige Dinge, weiß ich auch nicht was, Persönlichkeiten, die, glaube ich, jeder auch in seinem Umfeld hat und wie die dann miteinander eben funktionieren oder auch nicht. Ich glaube, am Ende des Tages sieht man sich im Dschungel selber. Irgendwo.
Ja, das stimmt schon. Das ist überhaupt eine gute Frage, die jetzt alle interessiert. Simon, wann gehst du denn rein?
Ja, die Frage kriege ich ja schon, ne? Das flitzt ein paar Mal durchs Fernsehen, dann stellt das Umfeld diese Frage oder auch irgendwie jeder, wenn ich irgendwie mal was dazu gepostet habe oder so, dann meine ich, ja, geh du doch mal rein mit Elton. So, das war natürlich in den ersten Staffeln so, dass da, glaube ich, RTL ein bisschen verzweifelter, weil da kaum einer reingehen wollte und es war total verpönt und übrigens in den ersten Staffeln kaum Werbekunden. Man konnte die ganze Folge durchgucken und da kam irgendwie nach 20 Minuten mal ein Werbeblock, 3-4 Spots.
Ja, ja, genau.
Das hat sich alles gewandelt. Also viel Werbung oder, denke ich mal, gut ausgebucht. Ja. Pick-up, die werden ja ein Heidengeld bezahlen. Das Geld kriegt man damit im Leben nicht mehr rein, was das kostet. RTL macht das ja zum Jahresanfang einfach der Quoten wegen, weil
die Bilanzen im Querschnitt hochpeitschen.
Die Quote ist der Wahnsinn und die Quote ist wichtig für die Jahresprognose. Und man sagt den Werbekunden, guck mal Leute, der Januar im Schnitt. Und der Werbekunde guckt drauf und sagt, wow. Also der Quoten wegen. Nicht des Geldes wegen, denn es ist ein Minusgeschäft, weil es so schweineteuer ist.
Und es, wie gesagt, es werden wirklich viele Gesellschaftsschichten gucken es sich an, weil es zum Teil dann auch, das haben wir noch gar nicht gesagt,
die Zuschauer
selber in sich auch schon selber schon wieder parodiert. Durch die Moderationen wird das Ganze ja auch schon wieder,
aber
das
genau.
ist die einzige Sendung, die sich selber parodiert, während sie läuft.
Ja, super ist das nämlich. Jetzt wollte ich noch mal gerade ganz kurz die Frage beantworten zu Ende. In den ersten 4-5 Staffeln gab es, glaube ich, noch so Pauschalanfragen oder auch mit Sicherheit mal eine Anfrage direkt an mich. Hier will der Simon nicht in den Dschungel. Der sieht da nicht die Chance. Zu der Zeit war es total verpönt. Nee, da habe ich auch nicht wirklich eine Chance drin gesehen. Jetzt kommen keine Anfragen mehr. Die haben einfach da so eine andere Herangehensweise, was den Cast hier angeht. Hatten wir eben schon drüber gesprochen.
Ja, und, ja, das ist wahrscheinlich diese Entwicklung in diesem Casting. Das hat sich einfach in eine andere Richtung entwickelt. Mit diesen festgelegten Characters.
Zum einen muss man auch nicht eine Anfrage stellen, wo dann eh nichts zurückkommt. Und zum anderen teilt sich die Welt dann auch schon so ein bisschen in ProSieben, Sat.1 und in RTL, Vox. Das merkt man ja auch an, dass so diese Senderpolitik so ein bisschen ausgeprägter ist. Ich meine, da sind ja wirklich diesmal DSDS, Bachelor in Paradise und so in die Richtung ging man ja dieses Jahr. Und dann ist ja auch mal die Frage, wer gewinnt im Dschungel? Ne? Wie gewinnt man im Dschungel? Ich habe ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass ich eine tadellose Persönlichkeit hätte, wenn ich keinen Kaffee trinke, keinen Zucker, keinen Schlapp. Man wird zickig, man hat ja eigentlich, wenn man, die Frage ist ja, wenn man schlechte Laune hat, wer ist dann noch der Netteste? So, ein schräges gesellschaftliches Experiment und so künstlerisch weiß ich jetzt auch nicht so genau, was man dann da abliefert. Ich glaube, dass so Randfiguren, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte, dass die eine eindeutige Chance hätten. So jemand wie Marco, ich meine, den habe ich ja selber noch nicht mitgekriegt. Tony Trips, diese Leute, die 16. bei DSDS. Oder auch eine Elena vielleicht. Für die Leute ist natürlich eine reelle Chance da, richtig da eine Karriere durch aufzubauen.
Ja, ich kenne so viele wie nie zuvor. Ja,
wie die Müller, ne? Die jetzt Schlagersängerin ist. Ich meine, sie hat da irgendwann auch nochmal sie hat auch Pornos und dann Bachelor. Ich meine, Melanie Müller zum Beispiel. Ne?
Die Pornos habe ich gesehen von ihr. Die gab es dann mal bei Videoload. Das ist ganz schlimmes Trauerspiel. Das ist eine Katastrophe. Ich meine wirklich, also ernsthaft, davon möchte ich wirklich hier mit Leidenschaft abraten. Das ist ihr Typ. Der stellt ein Stativ in der Ecke irgendwo und geht dann am Stativ vorbei in das Szenario und die beiden machen dann da in so einer super totalen auf so einer Matratze. Das ist nicht sehenswert. Das ist wie eine Dschungelprüfung.
Aber
so eine Dschungelprüfung, das zu gucken.
Aber sie rennt da sie rennt da auf Mallorca rum und macht da ihr Schlagerding.
Das sei ihr gegönnt.
Ich glaube, das macht sie gerne.
Sagen, Larissa hätte gewinnen müssen. Das war scheiße. Larissa hätte gewinnen müssen.
Aber ne? Larissa hat auch trotzdem noch ein totales Superstanding. Menderes zum Beispiel weiß ich auch nicht so genau. Ich meine, ja, alle haben ihn gewählt, weil er so lieb war. Dann kommt er aus dem Dschungelcamp raus. So sein, was er so künstlerisch zu bieten hat, ist so die Frage, ob man deswegen unbedingt irgendwie in die Großraumdisco Bochum, wie heißt sie da nochmal, in so eine Disco, fährt man ins Tarmcenter, um Menderes zu sehen, man weiß ja in etwa, wie er singt, ist auch ein bisschen dann, weiß ich auch nicht so genau. Wer profitiert?
Könnte ich jetzt nicht spontan mit Nein beantworten.
Ich will sagen, ja, wer profitiert vom Dschungel? Es ist nicht so leicht, vom Dschungel zu profitieren, also nachhaltig. Es ist nicht so leicht. Marc Terenzi, weiß ich auch nicht. Diese Gewinner alle. Jenny Frankhauser, klar haben die natürlich einen Boost dann.
War Jenny Frankhauser Gewinnerin sogar?
Mhm.
Ach, das hätte ich nicht mehr gewusst.
Ja.
Was glaubst du denn jetzt mal abschließend, wer dieses Mal gewinnt? Oder sagen wir mal, wer die Top 3 ist?
Top 3? Also ich glaube, Elena gewinnt. Ich weiß auch nicht, warum.
Glaube ich auch. Und wer ist noch mit im Finale? Ich würde ja jetzt tippen, vielleicht dieser Prinz Damien ist ja nicht unsympathisch, ne?
Der ist nicht unsympathisch. Ja.
Ne? Und dann, Sonja Kirchberger ist eigentlich auch sympathisch jetzt, kommt auch ein bisschen raus aus der hinteren Ecke, ne? Ich könnte mir so vorstellen, Prinz Damien, Elena und der Damien, Und Platz 4 vielleicht dieser Raoul, weil ich habe mir sagen lassen, diese DSDS-Leute, die haben immer, nicht DSDS, GZSZ-Leute, die haben immer eine tierische Fanbase und deswegen kommen die immer so weit.
Ja, Jörn Schlönvogt, genau. Recht weit hochgewählt.
Ja, du hast da dein Laptop auf.
Ja, mache ich ja kein Geheimnis draus. Ich habe gesagt,
mal nee, klar, ja. Ja, nee, aber als... Genau, ja, das könnte so sein.
Du wolltest ja noch über den Punkt sprechen, wer guckt das Dschungelcamp? Ich gucke es, wie gesagt, wegen diesen Gesellschaft, also wegen diesen Psychospielchen so. Das finde ich, die Ebene ist spannend. Und dieses Laute, manchmal auch vielleicht Platte, dieses Quälende, finde ich auch lustig, aber deswegen schalte ich nicht ein. Und dann finde ich auch jegliche Berichterstattung, die dann so komplett auf die Effekthascherei angeht, die geht an mir vorbei, weil das interessiert mich nicht finde ich. Das muss man abliefern, das machen die auch gut, das ist auch eklig, ich fieber auch manchmal mit, aber das wäre ja nicht der Grund, also diese Emotionalitäten unter den Leuten, das ist doch das,
was... Naja, es sind die wahren menschlichen Emotionalitäten, bedingt durch diese unmenschlichen Umstände. Weil dadurch wird das ja rausgekitzelt und dadurch gerät es ja in dieses Extrem, dass die Leute sich so geben, wie sie sind. Das wird ja dadurch praktisch herausgekitzelt. Und deswegen ist die harte Schale drumherum mit dem Druck und mit den Spielen wichtig, um dieses Soziale da irgendwie dann sichtbar zu machen. Und das ist für mich immer so dieses, ich finde eigentlich die netten Momente natürlich auch am schönsten oder am rührendsten, aber wie gesagt, die kriegt man eben nur, wenn man das andere auch damit beiklatscht.
Das ist das Fernsehereignis überhaupt und alle sagen, es gibt kein Wetten, das mehr. Wo ist das Lagerfeuer-Fernsehen hin? Ja, der Dschungel, der hat sogar Lagerfeuer. Das ist das Wetten, das unserer Zeit.
Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, wo wir schon längst wissen dann, wer gewonnen hat.
So ist es. Jawohl.
Dani Büchner würde jetzt sagen, tschüss, ihr Idioten.
Und wir sagen, tschüss, ihr lieben Hörer, ihr lieben treuen Hörer. Wir freuen uns über jeden Einzelnen und schön, dass ihr dabei wart.
Genau. Bis nächstes Mal. Ciao.
Ciao.